2000 Jahre trotzdem Leid und Krieg. Und wenn wir realistisch sind, müssen wir zugeben, dass das Geschehen von Ostern in der Menschheitsgeschichte nicht wirklich viel verändert hat. Ich habe mir gedacht, ist die Welt durch Ostern irgendwie ein bisschen liebevoller geworden oder friedlicher geworden? Und prägt dein Leben die Osterfreude ganz konkret, also nicht nur heute, sondern auch am 28. November? Man kann schon positiv denken, also das ist auch vielleicht je nach Typ, und man kann sagen, ich richte meinen Blick vor allem nur auf das Schöne und das Schwere blende ich einfach aus, aber ich denke, das ist nicht die Lösung, weil es ist ja trotzdem da. Wir hatten in Wallersdorf neulich einen lustigen Kegelabend zusammen mit unseren Deutschschülern. Ich bin Sprachhelferin für Flüchtlinge und die kommen aus aller Welt und es war schön und wir sind zusammengesessen und haben gelacht und geredet. Und dann hat mir einer von den Schülern, ein Mann aus Afghanistan, mir auf seinem Handy Fotos gezeigt von seinen Kindern. Das Jüngste ist 3. Das hat er kaum noch gesehen, also er musste weg, kurz nachdem das geboren wurde. Die älteste Tochter ist 15 oder wäre 15. Er hat nur ein Bild von ihr, da ist sie 11. Und dann kam sie eines Tages von der Schule nimmer nach Hause. Und er hat sie monatelang gesucht, bis die Taliban auf ihn aufmerksam geworden sind und ihn bedroht haben, und dann musste er weg. Und ich stehe dann da und frage, Jesus, Auferstehung hin oder her, siehst du das nicht? Das kann man doch nicht so lassen. Diese Welt ist schrecklich. Und kannst du da nicht was machen? Also was, außer Auferstehen? Irgendwas? Ich würde heute gern mit euch der Frage nachgehen, was hat sich seit Ostern eigentlich wirklich verändert? Ganz praktisch. Also heute und auch morgen. Und auf dem ersten Blick, denke ich, müssen wir sagen, nichts. Es hat sich nichts geändert. Es wird nach wie vor gelitten und gestorben und gekämpft und gestritten. Und leider auch und besonders unter den Frommen. Also, was hat sich seit Ostern wirklich geändert? Ich würde mich gerne auf die Suche nach einer Antwort machen, zusammen mit einem Mann, der damals an Ostern gelebt hat und der auch mit Jesus unterwegs war und der diese Sache ziemlich hautnah mitbekommen hat, also hautnah im wahrsten Sinne des Wortes. Der Mann heißt Thomas. Thomas ist ein Schüler von Jesus und eigentlich heißt er gar nicht Thomas, weil Thomas ist nur ein Beiname und es bedeutet so viel wie Zwillingsbruder. Also wie der wirklich geheißen hat, das wissen wir eigentlich gar nicht. Also dieser Thomas, Zwillingsbruder, von dem wissen wir sonst auch nicht viel, also weder wie der zu Jesus gekommen ist, noch viel, wie es dann mit ihm weitergegangen ist. Aber es gibt 3 Begebenheiten im Johannesevangelium, wo der Johannes explizit den Thomas erwähnt hat, und da wird mir der Thomas sehr sympathisch. Das Erste, da ist Thomas dabei, als Jesus diese Nachricht erreicht, dass ein sehr guter Freund von Thomas, der Lazarus, sehr krank ist. Und der Thomas beobachtet, wie der Jesus so ganz gelassen noch 2 Tage wartet. Und dann sagt Jesus so, und jetzt gehen wir zu dem Lazarus nach Bethanien, weil jetzt ist er gestorben. Und nach Bethanien, das heißt zurück nach Judäa, und Judäa, das ist ein Albtraum für die Jünger, weil da ist es gefährlich. Und die Jünger sagen, Jesus, geh da bitte nicht mehr hin, schon gar nicht wegen der Beerdigung, die wahrscheinlich schon längst vorbei ist, bis wir da angekommen sind, weil das letzte Mal, als wir dort waren, da hätten sie dich beinahe gesteinigt. Dass jetzt gute Freunde sterben, das ist für den Thomas nicht neu. Also vor einiger Zeit ist der Johannes gestorben, das ist ein Cousin von Jesus gewesen, der Menschen getauft hat und zur Umkehr aufgerufen, und der wurde ermordet. Und der Thomas kann sich noch erinnern, wie sehr Jesus getrauert hat und wie Jesus sich zurückgezogen hat und alleine sein wollte. Und der Thomas ist der Einzige, der versteht, dass Jesus da jetzt hin muss zu dem Lazarus. Und Thomas denkt sich, wenn Jesus dahin will, dann wird er wissen, was er tut. Und wenn Jesus keine Angst hat, dann werde ich auch keine Angst haben. Und der Thomas sagt, lasst uns mitgehen und wenn es sein muss, zusammen mit ihm sterben. Also das finde ich schon mal sehr tapfer. Auf halbem Weg kommt dann Jesus und seinen Schülern die Schwester von Lazarus entgegen, die Martha, und die macht Jesus Vorwürfe, weil er nicht rechtzeitig da war. Du bist immer so weit weg, sagt sie. Ich hätte dich so dringend gebraucht. Wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann sagt sie noch, ja, ich weiß schon, Tote werden auferstehen, irgendwann. Aber was habe ich jetzt davon? Ich kenne das gut, weil ich sage das oft, warum, Jesus, bist du so weit weg? Wenn du hier wärst, wäre das Leben so viel leichter. Und Jesus sagt, Martha, es geht nicht darum, dass Tote irgendwann auferstehen. Du sagst, ich war nicht da, aber ich bin da. Ich bin's. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Und der Thomas steht dabei und denkt nach, weil irgendwie kommen ihm die Worte so bekannt vor. Ich bin. Hat das nicht Gott selber schon gesagt, damals zu Mose im Dornbusch? Mein Name ist Ich bin. Und dann wird der Thomas Zeuge, wie Jesus seinen Freund von den Toten auferweckt und wieder ins Leben ruft, um zu zeigen, dass jemand, der gestorben ist, noch lange nicht tot ist. Wenige Wochen später, Jesus redet immer mehr vom Sterben, seltsame Dinge von hier und drüben, davon, dass sie keine Angst haben sollen, dass er irgendwo hingehen wird, und dann sagt er, ich gehe also, um euch einen Platz vorzubereiten, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, kennt ihr ja. Kennt ihr das, wenn jemand was sagt, was echt gut klingt, aber ihr habt keine Ahnung, was der meint? Und dann hat man nicht viel Zeit, dann muss man sich in Bruchteilen von Sekunden entscheiden, tue ich jetzt so, als hätte ich es kapiert und setze ein intelligentes Gesicht auf, dann gibt es aber kein Zurück mehr später. Oder ich sage gleich, also irgendwie verstehe ich das nicht, nochmal langsam von vorne. Und die Jünger sitzen, als Jesus das so erzählt, von den Wohnungen und so weiter, sitzen da, es rattert in ihren Köpfen, und sie machen aber ein verständnisvolles Gesicht und sagen, ja, okay, Jesus geht da jetzt wohin, und da richtet er dann Wohnungen ein und wir sollen da dann auch hinkommen. Aha, ja, ja, und natürlich wissen wir und wieso und wohin, und den Weg kennen wir ja. Nur der Thomas traut sich als Einziger und sagt, also Jesus, das checke ich jetzt nicht. Wir wissen ja nicht mal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn da den Weg kennen? Und dieser ehrlichen Frage vom Thomas haben wir eine der schönsten Aussagen von Jesus zu verdanken. Und die Worte kommen dem Thomas wieder so bekannt vor. Ich bin, Thomas, ich bin's. Nicht irgendwann oder irgendwo oder irgendwohin. Ich selbst bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Weg zu Gott bin ich. Ich muss ihn dir nicht zeigen. Ich bin's doch. Siehst du mich nicht? Spürst du mich nicht? Kennst du mich nicht? Und dann sagt er noch so Sachen wie, wie könnt ihr sagen, zeig uns den Vater? Glaubt ihr nicht, dass ihr in mir dem Vater begegnet? Der Vater und ich sind ein und dasselbe. Ich bin der Weg und das Ziel. Vor 2 Wochen war ich im Bayerischen Wald wandern. Eine schöne Tour in der Nähe von St. Engelmar, den Hatriwa-Steig, falls den jemand kennt. Ich gehe immer mal gern neue Wege, also wo ich noch nie war. Und wie das immer so ist, wenn man eine neue Tour ausprobiert, der Einstieg ist immer das Schwierigste. Der Ausgangspunkt war richtig, also Bushaltestelle Maibrunn hat es geheißen im Internet, ich habe mir das ausgedruckt, und dann hieß es, immer dem grünen Dreieck nach. Ich habe zwar kein grünes Dreieck gesehen, aber einen Waldrand habe ich gesehen, das hieß auch am Waldrand, dem grünen Dreieck nach. Waldrand war da, schöner Weg war auch da, bin ich mal so los auf Verdacht, die Vögel haben gezwitschert, es war sehr warm, und kennt ihr das, wenn die Sonnenstrahlen so einzeln durch die Bäume fallen und so Kringel auf den Moospolstern machen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, Robert, von diesem Wald. Oh, jetzt hier. So sieht's da aus. Aber spätestens an der zweiten Kreuzung ohne jedes grüne Dreieck habe ich mir gedacht, jetzt kann das so nimmer stimmen. Weit und breit keine Menschenseele, das war ja auch der Sinn der Sache, aber in dem Fall ungünstig, weil ich konnte keine nach dem Weg fragen. Aber weil ich schon als Kind immer viel im Wald war, habe ich eigentlich da einen relativ guten Orientierungssinn und ich habe gedacht, ich gehe jetzt da mal querwald ein, Himmelsrichtung wusste ich ungefähr und habe gedacht, es ist auch besser, ich gehe bergauf statt bergab. Und irgendwann war ich tatsächlich auf dem offiziellen Wanderweg. Und ich sag euch, wie der Wald auf einmal anders ausschaut, wenn da an so einem Stamm ein kleines grünes Dreieck ist. Und wie ich dann auf einmal vertrauen kann, nur weil da jemand so ein Zeichen hingemalt hat, noch dazu jemand, den ich eigentlich gar nicht kenne. Und ich war ja eigentlich die ganze Zeit richtig unterwegs. Es war vielleicht nicht der vorgeschlagene Weg, aber war vielleicht auch nicht der bequemste, aber er war schön und es war meiner. Und dann ist mir das Wort von Jesus eingefallen, ich bin der Weg. Also Jesus ist der Weg unter meinen Füßen, er ist nicht die Markierung. Und noch auf der Suche bin ich eigentlich schon am Ziel, unterwegs bin ich schon zu Hause. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Der Satz ist schön und geheimnisvoll. Und er beschäftigt auch den Thomas. Und der Thomas ist noch gar nicht mit Nachdenken fertig. Da überschlagen sich die Ereignisse und auf einmal ist Jesus tot. Und der Thomas ist ratlos und verzweifelt und denkt sich, also wenn Jesus der Weg ist, wie kann er dann weg sein? Und an was soll ich mich jetzt orientieren? War er doch nicht die Wahrheit? Und wie kann der, der das Leben ist, gestorben sein? Und der Thomas trauert und er leidet und er macht es allein und er zieht sich zurück. Und deswegen ist er nicht dabei, als seine Jüngerkollegen an diesem Osterabend eine Begegnung mit dem gestorbenen, auferstandenen Jesus haben. Und der Thomas kann das nicht glauben, was sie ihm erzählen. Und ich denke, es ist nicht so, dass der Thomas, wie es immer so heißt, so ein besonderer Zweifler war. Die anderen haben auch gezweifelt. Die anderen hatten auch Angst. Die hatten ja nur im Gegensatz zum Thomas diese eine Begegnung. Und der Thomas sagt, ich werde es so lange nicht glauben, bis ich die Spuren von den Nägeln an seinen Händen gesehen habe. Ich will erst mit meinem Finger die Spuren von den Nägeln fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Der Thomas braucht ein kleines grünes Dreieck. Aber es dauert eine Woche, bis sich Jesus wieder zeigt. Und wisst ihr, wie lang eine Woche sein kann, wenn man total verwirrt und verzweifelt ist, wenn man nimmer weiß, was man noch glauben soll, wenn man sich sehnt nach einem Zeichen von Jesus, dass er da ist, damit man weiterleben kann, damit alles wieder einen Sinn bekommt. Ich bewundere den Thomas für die emotionale Kraft, die der hatte in dieser Woche, dass er die durchstehen kann. Und er wusste ja gar nicht, dass das nur eine Woche sein wird. Und der Thomas merkt in Jerusalem an nichts, dass Jesus auferstanden ist. Es wird weiter gelitten und gestorben, die Römer kämpfen, die Frommen streiten sich und seine Freunde scheinen auch nicht so besonders überzeugt oder erleuchtet gewesen zu sein. Für den Thomas hat sich seit Ostern nichts geändert. Und dann ist Jesus plötzlich da und er fordert ihn auf, ihn zu berühren. Und was das für ein Jesus ist, es ist ein Jesus mit Wunden. Und es sind gerade die Wunden, die Jesus berühren will und auch darf. Und in dieser Begegnung, wenn man die so auf sich wirken lässt, ich kann da richtig hören, wie der Jesus zum Thomas sagt, und er sagt es auch zu mir und sagt es auch zu dir, ja, du leidest an dieser Welt, an den Menschen und manchmal auch an dir selber. Aber schau her, ich leide mit dir. Was dir weh tut, tut auch mir weh. Worüber du traurig bist, bin auch ich traurig. Wo du dich nach Frieden und Liebe sehnst, da sehne ich mich noch viel mehr. Aber im Gegensatz zu dir bin ich mächtig, nicht ohnmächtig. Wer bist du, dass du am Leid dieser Welt kaputt gehen könntest? Ich, Jesus, bin kaputt gegangen. Das reicht für uns beide. Aber ich lebe. Es stimmt, diese Welt ist nicht in Ordnung, immer noch nicht. Aber Jesus sagt, wenn ich dir zumute, in dieser Welt zu leben, dann heißt das nicht, dass ich dir für jede Geschichte ein Happy End schreibe. Und es heißt auch nicht, dass du alles verstehst, warum es so ist. Wenn du mir folgen willst, musst du dir überlegen, ob du zu dieser Welt ein Ja findest und bereit bist, in dieser Welt, so wie sie ist, an meiner Seite auszuhalten und mir zu vertrauen, dass ich bin, dass ich bei dir bin und dass ich die Verantwortung und die Kontrolle für diese Welt habe, auch wenn es nicht so aussieht. Was hat sich durch Ostern geändert? Nichts, wenn man in die Welt schaut. Alles, wenn man wie Thomas auf Jesus schaut. Aber dann begreift der Thomas plötzlich, dass sich doch nichts geändert hat. Nämlich, weil der da vor ihm steht, schon immer da war. Thomas schaut Jesus an und ruft: Mein Herr und mein Gott, du bist es, der Ewige. Du hast dich nicht geändert. Du warst schon immer da, du warst schon immer so, wie Jesus es uns gezeigt hat, voll Barmherzigkeit, voll Liebe, voll Vergebung. Wenn sich eins durch Ostern geändert hat, dann unser Bild von Gott, nicht Gott selbst. Und das versteht der Thomas plötzlich, als er Jesus berührt. Du bist es, mein Gott, von dem ich schon immer gehört habe. Ich habe dich nur nicht gekannt, wie du wirklich bist. Jetzt habe ich dich gesehen und deswegen hast du gesagt, der Vater und ich sind eins. Jetzt verstehe ich das. Und dann sagt Jesus, sagt Gott, was zu dem Thomas, das ihn und mich sehr beschämt. Er sagt, du vertraust mir jetzt, weil du mich jetzt gesehen hast, aber freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und mir trotzdem vertrauen. Erinnert ihr euch noch an meine Wanderung und die grünen Dreiecke? Vielleicht, das Bild ist noch da, ja. Ich habe mir gedacht, ich suche ständig nach Zeichen. Aber wenn man von Zeichen zu Zeichen läuft im Wald, dann wird so eine Wanderung eigentlich zu einer Schnitzeljagd. Ich bin ständig auf der Suche nach so einem kleinen grünen Dreieck, und mein Orientierungssinn, der verkümmert. Letzte Woche war ich mit dem Hermann wandern. Der Hermann hatte eine Idee, der hat auf seinem Handy GPS eingestellt und dann sind wir mit dem Navi durch den Wald. Also das ist schräg, kann ich euch sagen. Und es hat nicht lang gedauert, da habe ich mein gesamtes Waldorientierungsbauchgefühl ausgeschaltet. Und ich habe nur noch in das kleine Kästchen geguckt. Und ich habe gedacht, eigentlich wollte ich doch nur in Ruhe durch den Wald laufen und es grün genießen. Aber ständig, guck mal, wo sind wir jetzt, wo geht's dann weiter? Und dann habe ich gedacht, in meinem Glauben mache ich das auch so. Ich suche immer nach Zeichen, ich hätte gern Sicherheit und ich will wissen, ob ich richtig unterwegs bin. Das gibt ja so ein gutes Gefühl. Ich sehne mich nach Bestätigung, nach Jesus-Begegnungen, nach irgendwas, einem Traum, eine Predigt, die mich anspricht, ein Gefühl. Und dabei verkümmert meine Antenne für Gottes Gegenwart. Und irgendwann werde ich mir vielleicht beschämt eingestehen müssen, Mensch, Claudia, Gott war ja immer bei dir, so wie der Wald war immer bei mir und ich bin durchgelaufen und habe so viel Zeit und Energie mit irgendeiner Suche verbracht. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und mir trotzdem vertrauen. Ich glaube, wir können gar nicht begreifen, wie radikal und provozierend diese Aussage ist. Und so richtig verstehen wir diesen Satz wohl nur, wenn wir begreifen, dass es nicht Jesus, der Mensch ist, der das spricht, sondern Gott selbst. Selig, die mir vertrauen, obwohl sie mich nicht sehen, weil sie in ihrem Herzen wissen, dass ich sie liebe, ohne dass ich es ihnen hätte beweisen müssen. Können wir das verstehen, was das Gott gekostet hat, sich sichtbar zu zeigen, damit wir glauben, dass er da ist? Und dass er so ist, schon immer war, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Als der Thomas begreift, wer Jesus eigentlich war, da ändert es für ihn alles. Und auf einmal macht es ihm gar nicht mehr so viel aus, dass Jesus sich immer seltener zeigt, dass er immer seltener leibhaftig erscheint und irgendwann ganz verschwunden ist, weil er ist ja kein Mensch, den man vermissen müsste, sondern er ist ja Gott, der sagt, ich bin da. Selig sind, die vertrauen können, ohne mich zu sehen. Und dieses Vertrauen trägt den Thomas weit. Man sagt, er sei gereist über den Irak und Iran bis nach Südindien und habe dort die gute Nachricht verkündet, dass Gott wirklich ist, dass er barmherzig ist und gnädig ist, wie er es in Jesus gezeigt hat. Selig, die mir vertrauen können, ohne mich zu sehen. Ich bin leider nicht selig. Ich bin ein Thomas, das gebe ich zu. Ich stelle Gott dumme Fragen, ganz viele. Und ich wünsche mir Begegnungen mit ihm. Viel zu viele, viel zu intensive. Die Geschichte von Thomas macht mich sehr dankbar, dass Gott sich trotzdem herablässt und sich zeigt. Sie macht mich aber auch betroffen, weil ich mir denke, ich will Gott nicht herausfordern. Ich will Begegnungen mit ihm nicht provozieren. Ich will lernen, zu warten und zu hoffen und zu vertrauen, auch ohne Zeichen. Und ich habe mir gedacht, ich glaube das jetzt einfach. Ich entscheide das jetzt, ich vertraue einfach, dass Gott ist. Dass er für mich ist. Dass er um mich herum ist und in mir. Weil wenn ich ihm nicht vertraue, geht es mir auch nicht besser. Aber wenn es stimmt, dass da ein Gott ist, der mich liebt und alles in der Hand hat, dann macht das Leben ganz schön Sinn. Nicht, weil ich es verstehe, sondern weil es da jemand gibt, jemand Ewigen, der den Sinn kennt. Ich muss ihn ja nicht kennen, ich muss nur leben. Das ist die Botschaft und die Aufforderung an Ostern. Lebe mit allem, was du bist, weil er lebt. Ich lese uns jetzt noch den Liedtext von dem ersten Lied, das wir jetzt gleich singen. Da heißt es nämlich so schön, deswegen, weil er lebt, singe meine Seele, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht. Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Auch in mir. Amen.